Mein erstes Kapitel, das kommt von oben. Das ist schon ein kleiner gedanklicher Anschlag gegen die nationale Denkungsart, so überhaupt anzufangen, weil der patriotische Bürger, der patriotisch gesonnene Bürger denkt sich ja als Basis und Quell der Nation, sich als Stifter und Bewahrer des nationalen Zusammenstehens. Und dagegen will ich jetzt mal behaupten, das ist nun wirklich nicht ganz so. Diese Patrioten, die bekommen eigentlich alles vorgeschrieben. Die bekommen nicht nur vorgeschrieben, wer überhaupt zu ihrer Nation dazugehört und wer nicht. Die bekommen nicht nur vorgeschrieben, was die gesellschaftliche, rechtliche, wirtschaftliche Ordnung in ihrem Laden ausmacht. Das wird ihnen durch die politische Herrschaft von oben vorgeschrieben. Sie bekommen auch noch vorgegeben, wie sie als gute Patrioten über diese Lebensverhältnisse denken sollen. Das bekommen sie vorgelegt von Politikern, von Leuten, die sich zu diesem ungewöhnlichen, außerordentlichen Beruf unter den Berufen machen. Sie sind die, die fürs große Ganze zuständig sind. Sie sind die, die das ganze Land voranbringen und deswegen den Mitbürgern sagen müssen, wo es lang geht. Mitbürger, die aus der Sicht von Berufspolitikern sich dadurch auszeichnen, dass sie eigentlich immer nur partikulare, das meint kleinliche Interessen, haben. Politiker, das sind wirklich Berufsnationalisten. Praktisch und theoretisch Berufsnationalisten. Erstmal sind sie praktische Berufsnationalisten. Das sind eben diejenigen, die als Staatsgeschäft landesweit die von mir schon angesprochenen Sachzwänge eben dieses Konkurrierens als allgemeine Lebensform in Kraft setzen. Politiker setzen für die ganze Gesellschaft in Kraft, bei uns gilt das Eigentum. Und wenn das Eigentum gilt, dann steht schon fest, dass sich dann alles Leben darum dreht oder davon abhängig ist, eben darum zu ringen, zu konkurrieren. Dass man selber ein Einkommen zustande bringt, selber ein Eigentum auf die Seite bringt, das einen ein bisschen sicher durchs Leben schaukelt und so weiter. Dass das Leben sich dreht um das Konkurrieren um Berufe, um Arbeitsplätze und so weiter. Diese Lebensweise als einheitliche Lebensweise ist für die Menschen wirklich durch die Grundverfassung, durch den Rechtsstaat eingerichtet. Und dann bewegen sich die Menschen da drin und Politiker betreuen, das ist ihr laufendes Geschäft, das macht Politik überhaupt aus, dauernd die aus diesem eingerichteten Konkurrieren folgenden Kollisionen. Die Interessensgegensätze, die da dauernd ausgetragen werden. Auch die Schäden, zu denen es da kommt. Die sozialen Opfer, die dabei produziert werden. Das betreuen sie dauernd mit Gesetzen, die sagen, was man im Konkurrieren darf und was einem verboten ist. Das betreuen sie mit Gerichten, vor denen die entsprechenden Interessenskollisionen der Bürger gerichtlich entschieden werden. Das betreuen sie mit Sozialkassen für die Opfer der Konkurrenz. So geht es mit den einheitlichen Lebensverhältnissen, die Politiker einem ganzen Volk von Menschen aufnötigen. Und das tun Politiker in dem ununterbrochen, und damit komme ich zu der geistigen Orientierung an diesem Punkt, in dem ununterbrochen lauthals verkündeten Bewusstsein, diese von Ihnen erlassenen staatlichen Maßnahmen seien doch wohl für alle Menschen und Interessen in der Gesellschaft die Voraussetzungen, ohne die nichts geht. Das seien doch die unbedingten, unverzichtbaren Lebensbedingungen für die Menschen im Lande. So sollen sich die Leute das zurechtlegen. Das ist euer Leben, anders geht es nicht. Das ist die erste geistige Betreuung, für die Politiker in dieser Frage einstehen. Was geht denn dann? Naja, was in einer solchen Gesellschaft, die so eingerichtet ist, geht, das ist eben dieses sattsam bekannte Wirtschaftswachstum. Und genau genommen, wenn er sich ernstlich fragt, weiß jeder, Wirtschaftswachstum, das ist nicht ganz dasselbe, das für alle ein allgemein zugänglicher Reichtum wächst. Wirtschaftswachstum ist was anderes. Da wächst im Prinzip erstmal nichts anderes als das Eigentum der Kapitaleigentümer. Aber dass es nur darum geht, dass der ganze Zweck der Gesellschaft, in der wir leben, das Wachstum des Kapitaleigentums ist, dass dem alles Leben aller Gesellschaftsmitgliedern untergeordnet ist und dem dienstbar gemacht ist. Das soll man nach Auffassung der Politiker, die das so einrichten, natürlich nicht so sehen. Das wischen sie mit zwei Hinweisen von dem Tisch. Sie sagen, das gehört zu den Botschaften, die man von früh bis spät, von klein bis alt lernt, nur so mit dem Wirtschaftswachstum gäbe es doch von den Unternehmen für uns alle alles, was wir an Lebensnotwendigen täglich kaufen. Nur so gäbe es eine Versorgung mit allem Nötigen. Und nur so mit Wirtschaftswachstum gäbe es doch sogar bei den Unternehmern Arbeitsplätze, bei denen man sogar das fürs Kaufen nötige Geld verdienen kann. Und damit seien doch auch die vielen Nicht-Unternehmer in das Wirtschaftswachstum als unsere Wirtschaft eingeschlossen. Wodurch überzeugt dieses Argument der Politik? Es überzeugt eigentlich nur dadurch, dass die staatlichen Gesetze einem wirklich keine Alternative dazu lassen, als eben alles Lebensnotwendige zu kaufen, also sich dem Kampf ums Geldverdienen stellen zu müssen. Aber die geistige Betreuung der Leute besteht eben darin, diese von der Politik hergestellte alternativlose Abhängigkeit vom Geschäft sich zurechtzulegen als Teilhabe aller an dem, was dann unsere Wirtschaft heißt. Und dann steht mit einem Mal, dieser kapitalistische Sachzwang wie eine Dienstleistung an allen da. Was jedermann muss in diesem Land, sich ums Geld kümmern, das kann er. Das ist das große Lob dieser Wirtschaft. Nächstes Kapitelchen. In der praktischen Herstellung von Nation und in der geistigen Herstellung von Nationalismus von oben. Jeder Bürger, jede Bürgerin die in dieser Abhängigkeit, also eben mit Kaufen und Geld verdienen, zu Rande kommen will. Die entwickelt einen dringenden Bedarf. Die braucht in dieser Gesellschaft, in der so eingerichteten Gesellschaft, wirklich Rechte. Die hat gesetzlichen Schutz dauernd bitter nötig. Und da präsentiert die Politik dem Bürger jetzt wirklich die Macht des Staates als einen für ihn unentbehrlichen Dienst. Da gab es mal die SPD-Parole, gerade die sozial Schwachen brauchen einen starken Staat. Nicht Lohn, nein, nein, einen starken Staat. Der Kniff an dieser Sorte Agitation ist, man muss nur was vergessen, dann zieht sie. Man muss vergessen, dass einen die Politik mit der Eigentumsordnung und mit dem Zwang zur Konkurrenz überhaupt erstmal in die Lage des Schwachen gebracht hat. Dass man sich von der Politik, vom Staat ermächtigten Vermietern, Unternehmern gegenüber sieht, wenn man das der Politik nicht zur Last legt, sondern davon ausgeht, dass es so ist, ja, dann hat man einen dringenden Bedarf nach Mietrechtsanwälten, nach Arbeitsschutzgesetzen, und das präsentiert einem dann der Urheber dieser Not, der Staat und die Politik, als Schutzdienstleistung der Nation an wirklich bitter nötigen Bedarf. Dasselbe beim Sozialen. Wer in dieser eingerichteten Konkurrenz eben verliert, wer es nicht schafft auf einen Arbeitsplatz oder wer von Unternehmern heraus rationalisiert wird, ja, der braucht wirklich existenziell diese soziale Stütze, die der Sozialstaat organisiert. Da muss man wieder bloß vergessen, dass einen derselbe Sozialstaat ja erst einmal in die Abhängigkeit des Geldverdienens an rentabel kalkulierten Arbeitsplätzen gebracht hat. Dann, wenn man das vergisst, ist der Schaden, der dabei sicher eintritt, ein einziger Bedarf nach sozialstaatlicher Betreuung. Und dann erzählt einem dieselbe Politik, dass wenn einem dieser Bedarf doch so einleuchtet, Sozialleistungen natürlich wiederum nur gehen, wenn das Wirtschaftswachstum vorankommt. Das ist zwar das, was dauernd die Sozialfälle produziert, aber die brauchen ja den Sozialstaat, also Wirtschaftswachstum. Und damit es Wirtschaftswachstum gibt, darf es natürlich wiederum nicht so viel Sozialstaat geben. So geht die geistige Betreuung, die immerzu die Menschen schickt in das Anerkennen der Abhängigkeiten, in die sie hineingestellt worden sind. Ich lasse das mit der Krise weg, das Krisenbewusstsein ist eine Orgie in dieser Frage. Das also ist der Nationalismus von oben, das ist der Nationalismus der politischen Macher. Die kombinieren da was, die kombinieren ein praktisches Herstellen von Nation mit einer ideologischen Zurechtlegung, wie man es sehen soll. Praktisch betreiben sie wirklich die Unterordnung aller Interessen unter das Gewaltmonopol der Politik, unter die Gesetze der nationalen Hoheit. Aber das kombinieren sie eben mit dieser ideologischen Klarstellung, mit dieser ideologischen Unklarstellung, wäre vielleicht gerechter zu sagen. Sie stellen auf der einen Seite den Staat in die Abhängigkeit vom Kapitalwachstum, und indem sie den Staat in diese Abhängigkeit stellen, zwingen sie alle Landesbewohner in dieselbe Abhängigkeit rein. Die sind dann vom Staatserfolg mit Kapitalwachstum alle abhängig. Und dazu verkündet die Politik, das habe man doch einzusehen als nützliche Abhängigkeit, dem habe man zuzustimmen, als das ist doch wohl die unhintergehbare nationale Existenzbedingung, das ist das, was vor und über jedem Interesse jeden Einzelnen steht, was er braucht, damit er überhaupt zu Werke gehen kann. Ja, die treiben es sogar noch ideologisch jetzt betrachtet einen Schritt weiter. Es ist ja so, damit komme ich jetzt explizit zum nationalen Gedanken, der von oben vertreten wird. Der Staat, der das alles mit seiner souveränen Gewalt macht, die Politik, die das Machtgeschäft ausüben, die stellen sie nicht als die Mächtigen dar, sondern als Diener. Stellen sich da als, sie stehen im Dienst an dieser von allen einzusehenden Existenzbedingung Staatserfolg. Was sie da geistig tun, ist, sie überhöhen das Ziel ihrer politischen Machtausübung. Den funktionierenden Staat, das ist das Ziel, was sie betreiben. Das überhöhen sie geistig zu einer über ihnen stehenden höchsten Pflicht. Die Nation und ihr Gelingen ist nicht ihr Ziel, sondern ist ihr Auftraggeber, dem sie dienen. Daran, an diesem Verhältnis, über der Politik steht die Nation und ihr Erfolg. Daran soll jetzt der Mensch eigentlich letztlich die Legitimität der Politik prüfen. Das ist ein sehr cleverer Gedanke. Was die Politik an Lebensbedingungen praktisch mit ihren Gesetzen täglich anrichtet, das darf kritisiert werden. Aber vorgegeben ist ein Maßstab der Kritik. Der Maßstab der Kritik ist, genügt die Politik damit der über ihr stehenden Pflicht des nationalen Erfolgs. Eine enorm nützliche geistige Trennung, die Politik in diese zwei Abteilungen, Auftrag und Tat, zu zerlegen. Das ist der nationale Gedanke explizit. Den Gedanken gibt es nochmal in einer anderen Variante. Politik, immerhin die souveräne Gewaltausübung, das Geschäft der Macht, stellt sich auch noch in zweiter Hinsicht als Diener dar. Als Diener des Volkes, als Diener am Volk. Es ist zwar die Politik, die die Landesbewohner überhaupt erst zu so einem Volk zusammenschweißt, indem sie eben den Leuten alle die gleichen nationalen Existenzbedingungen verordnet. Aber genau dieser Umstand, dass die Politik die Leute überhaupt erst zum Volk macht, dass sie die Leute in ihren sozialen Unterschieden und Gegensätzen überhaupt zu dieser einen Manövriermasse des einen Staates macht, das nutzen die politischen Macher ideologisch zu einer zynischen Umdrehung. Zu der zynischen Umdrehung, die in dem Gedanken besteht, sie hilft den Menschen überhaupt dazu, sie verhilft den Menschen überhaupt dazu, ein Volk zu sein und bleiben zu können. Und in dieser Optik drehen sie alles geistig auf den Kopf. Sie erklären die Leute, die dem Staat praktisch nach wie vor zu Gehorsam vor Gesetz verpflichtet sind. Die erklären die Leute in ihrer Eigenschaft als Volk zu den eigentlichen Auftraggebern des Staates, zu den Auftraggebern des Staates, die den Staat und seine Politiker dazu verpflichten, für eine solche Nation zu sorgen, in der die Menschen Volk sein können. Und dass das der eigentliche letzte und innerste Wunsch der Leute ist, dafür bieten Politiker diesen Leuten einen letzten und außerordentlich plumpen Beleg. Sie machen ja mit. Also werden sie es wohl auch wollen, als das Volk des Staates mitzumachen.